Guten Morgen, frohe Ostern. Ich bin der Yannick, ich bin Teil vom Pastoralteam von Kirche, die bewegt, und ich darf heute euch was erzählen über Ostern. Aber wir haben nicht nur quasi Ostern, sondern wir haben gleichzeitig auch das Ende unserer Themenreihe umgekehrt. Und Ostern ist so ein bisschen das Finale dieser Reihe. Und wir haben uns so die letzten Wochen hier in der Gemeinde so damit auseinandergesetzt, dass wir oft so von klein auf lernen, wie die Welt funktioniert. Manche Dinge gehen einfach uns so in die Adern über und wir wissen ganz genau, wie Sachen laufen. Und das ist tief in uns eingebrannt, wie wir uns so verhalten in dieser Welt, wenn wir unterwegs sind. Und dass wir ganz oft von Gott auch so denken. Gott ist auch so, Gott funktioniert genauso wie die Welt, in der ich lebe, wie die Menschen, wie ich mich verhalten muss und was von mir erwartet wird. Aber die letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, dass wenn Jesus von Gott spricht oder auch Jesus irgendwie von Gott erzählt, dass Gott irgendwie anders funktioniert, dass Gott irgendwie doch ein ganz anderer ist, als das, wie wir das oft erwarten oder davon ausgehen, dass Gott so ist. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Heute ist der Höhepunkt, weil Ostern ist quasi die Story von einer umgekehrten Realität. Die Story nicht vom Leben in den Tod, das ist die Geschichte, die wir alle kennen, sondern es ist eben die Story vom Tod ins Leben. Und es ist eine umgekehrte Geschichte. Und und ich möchte quasi starten, eigentlich noch relativ am Anfang dieser Ostergeschichte von Jesus. Und es ist quasi die Situation, Jesus ist unterwegs, er heilt Menschen, er erzählt von Gott. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo er gefangen genommen wird. Römische Soldaten kommen, nehmen ihn mit und schleppen ihn vor den Hohen Rat. Und der Hohe Rat ist sowas wie die religiöse Elite seiner Umwelt. Das ist so wichtige Priester und Schriftgelehrte und so weiter. Auch alles Leute, die auch viel politischen Einfluss haben. Und vor diesen Leuten wird Jesus quasi, zu diesen Leuten wird Jesus gebracht. Und dann lese ich euch vor, was dann passiert in dieser Situation. Das ist im Markus Evangelium Kapitel 14. Da steht: Und sie führten Jesus vor den hohen Priester. Und es kommen alle hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten zusammen. Und der hohe Priester erhob sich, trat in die Mitte und fragte Jesus: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Und da fragte ihn der hohe Priester noch einmal und er sagte zu ihm: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten, also der Sohn Gottes? Und da sprach Jesus: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerreißt der hohe Priester seine Kleider und sagt: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Da fällten sie das Urteil, dass er den Tod verdiene. Und einige fingen an, ihn anzuspucken und ihm das Gesicht zu verhüllen und ihn dann mit den Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Wer war's? Also sag, wer war's? Und die Gerichtsdiener empfingen ihn mit Schlägen. Da geht's so ein bisschen bergab. Nachdem Jesus vor diesem Hohen Rat war, vor dieser religiösen Elite, geht's weiter. Er wird dann vor die politische Elite gebracht, vor den Statthalter Pilatus. Da wird er auch befragt. Auch da erlebt er Gewalt an seinem Körper. Und danach wird die Entscheidung getroffen: Hinrichtung durch Kreuzigung. Und dieser Moment vor diesem Hohen Rat ist wie so eine Sollbruchstelle im Leben von Jesus, wo irgendwie ganz viel auf einmal so einen Umschwung nimmt. Und es passiert noch eine Sache, und darüber möchte ich heute reden, zum Einstieg. Und zwar bricht Jesus ein Schweigegebot, während er da vor diesen hohen Priestern sitzt. Und zwar ein Schweigegebot, das er selbst auferlegt hat. Man nennt es das Messias-Geheimnis. Das ist so ein Thema, was sich so durchs Markus-Evangelium zieht. Und das ist quasi Jesus entscheidet das quasi über dieses Messias-Geheimnis. Und was ein Geheimnis ist, weißt du, das muss ich dir nicht sagen. Was ein Messias ist, erzähle ich noch kurz. Messias ist ein Begriff, das kommt eigentlich so aus dem Hebräischen. Das Griechische hast du vielleicht schon mal gehört. Die griechische Übersetzung ist Christos. Daher kommt auch Jesus Christus. Und Christus oder Messias heißt einfach der Gesalbte. Und jetzt ist es so, dass das bedeutet nicht, dass die Person sich nach dem Duschen eingecremt hat oder so, sondern ein Gesalbter ist jemand, der ein König ist. Also wenn ein König in sein Amt eingesetzt wird, dann wird er gesalbt. Und also Christus, Jesus Christus ist nicht einfach der Nachname von Jesus, sondern Jesus Christus zu nennen heißt, dass man ihn als König betitelt. Und in der Zeit von Jesus, im Judentum zu der Zeit, gab es schon viele hundert Jahre keinen König eigentlich. Das war eigentlich kein Thema. Ganz früher herrschte mal ein König unter den IsraelitInnen, aber zur Zeit von, genau, und dann ist der aber irgendwann gefangen genommen worden, ist dann verstorben und danach kam quasi ein Imperium nach dem anderen, das denn herrschte über die IsraelitInnen. Und die haben sich quasi so immer abgewechselt, es war immer ein anderes Reich, was gerade groß war. Und zur Zeit Jesus war es eben dieses römische Imperium. Und all diese Jahrhunderte wuchs so eine Hoffnung bei Leuten. So eine Hoffnung auf so einen neuen König, auf einen Befreier. Auf einen König, der quasi diese Fremdherrschaft beendet und der endlich für Freiheit sorgt, der endlich einen Frieden schafft, der echt ist. Und der auch irgendwie Wohlstand bringt, der irgendwie eine bessere Welt schafft. Und endlich nicht mehr beherrscht werden von Leuten, die von außen kommen, sondern endlich selber frei sein können und selber herrschen können. Und im Laufe dieser Jahrhunderte etablierte sich dieser Titel Messias für diesen König, für diesen wundersamen Befreierkönig, der kommt und der was verändert. Und es gibt noch einen anderen Titel, der sich so etabliert hat, und das ist der Titel Menschensohn. Ist eigentlich komisch, also es ist, warum auch immer das so ein Titel ist, den die Leute angefangen haben zu nennen. Aber wenn Jesus in unserem Text zu diesen Leuten sagt, nachdem er gefragt wird, bist du der Messias, also bist du dieser König, der eigentlich lange erwartet wird, und Jesus dann sagt, ja, ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das hört sich sehr so aufgeplustert an. Aber Jesus weist sich hier quasi aus. Jesus sagt, ja, ich bin der König. Ich bin dieser lang erwartete König, der Freiheit bringt und der ein neues Königreich einläutet. Jesus weist sie quasi in dieses Geheimnis mit ein. Er verrät das Geheimnis. Und das Ding ist, dass Jesus, als Jesus unterwegs war, gab es immer wieder Situationen, wo Menschen so ein Gespür hatten dafür, ach krass, vielleicht ist ja dieser Jesus dieser König, den wir erwarten. So, es gab Leute, die geheilt wurden und dann gemerkt haben, ah, irgendwas besonders, vielleicht ist dieser Jesus ja dieser Befreier, den wir erwarten. Und immer, wenn so der Groschen gerade so am Fallen ist, kommt Jesus und sagt so, nee, stopp, verrat es niemandem. Sag einfach niemandem, dass ich dich geheilt habe, verrat niemandem, was du erlebst oder erlebt hast. Und Jesus hält seine Identität irgendwie geheim. Und das ist dieses Messias-Geheimnis. Aber die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, wo er vor diesem Hohen Rat sitzt, vor dieser religiösen Elite, vor diesen mächtigen Männern und eigentlich angeklagt wird, in diesem Moment verrät er seine Identität. Und sagt, ja, ich bin dieser König, auf den ihr wartet. Und meine Frage ist so ein bisschen, warum macht er das? Warum sucht er sich genau diese Situation aus? Er hätte ja auch sagen können, ich heile irgendjemanden und dann verrate ich das. Und alle sind so, guck mal, der kann das ja auch. Vielleicht ist er dazu in der Lage. Aber stattdessen entscheidet er sich genau in diesem Moment, wo er eigentlich fast schon passiv wirkt, wo die anderen Mächtigen so mit ihm umgehen, da entscheidet er sich, das Geheimnis zu verraten. Und er ist eigentlich in einer Situation, als er festgenommen wird, die Leute, die ihm nachgefolgt sind, die auch irgendwie geglaubt haben, bei Jesus, da ist irgendwie der richtige Platz, da ist passiert was Gutes. Die Leute, die ihm nachgefolgt sind, die sind weggerannt, als er festgenommen wurde. Einer hat gedacht, ich ziehe das Schwert, ich versuche noch was zu retten. Genau diese Person, Petrus, wenig später behauptet er, Jesus niemals gekannt zu haben. Also er wird von Freunden irgendwie im Stich gelassen so ein bisschen, die gehen auf Abstand. Mächtige Männer wollen seinen Tod, er wird verurteilt, ohne dass er eigentlich ein Gesetz gebrochen hat. Die Öffentlichkeit jubelt sogar in dieser Geschichte. Also es ist eigentlich richtig so Riesenscheiße. Es ist wirklich so, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Also es gibt eigentlich keine schwierige Situation, in der du so, in die du kommen kannst. Und das ist eigentlich der Moment, in der du und ich mir eigentlich so einen Befreierkönig wünschen. Dass mal jemand kommt und auf den Tisch haut und sagt, jetzt aber vorbei. Der irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar der Leuten in die Schranken weist und so ein paar Arschtritte verteilt irgendwie. Und dann ist da Jesus und er sagt sogar, ja, ich bin dieser Befreierkönig, aber irgendwie ist er derjenige, der genau das erleidet. Der genau ja, diese Tritte bekommt. Vor 2 Jahren war ich mit Jojo und meiner Frau, wir waren in London auf so einer Kirchenkonferenz und witzigerweise war das genau das Wochenende, wo King Charles gekrönt wurde. Und das wussten wir vorher gar nicht so richtig. Wir haben das irgendwie erst zu spät mitbekommen. Und wir waren gefühlt die Einzigen in dieser Stadt, die das nicht so doll interessiert hat. Aber es war super faszinierend, das mitzubekommen, wie die Leute das gefeiert haben. Und es gab wirklich Leute, die haben tagelang gecampt vor dem Buckingham-Palast, um so möglichst nah dran zu sein. Es gab Merchandise und Hüte und alles Mögliche. Und auch während der Krönungszeremonie, alle Shops hatten zwar auf, aber überall liefen so Fernseher und auch so, wir waren in einem Shop, da war auch eine Person, die hatte so ein richtig so ein Ballkleid an und hat nur auf den Fernseher geguckt, obwohl die eigentlich die Verkäuferin war. Und also diese ganze Stadt war so fokussiert darauf und war im Feierlaune. Und Charles hat dann seine Diamanten bekommen und sein Gold und seinen Segen vom Bischof und so weiter. Und dann ist da dieser Jesus, der sagt, ja, ich bin König. Und der kriegt keine Diamanten und er kriegt auch keinen Segen, sondern er wird irgendwie, ja, er wird verraten, verlassen, verurteilt. Leute machen sich über ihn lustig. Und ich sag mal so, Charles kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass das nicht der normale Weg ist, wie Leute gekrönt werden, sondern dass es bei Jesus irgendwie umgekehrt ist. Und ich muss auch sagen, so als Christ, ich bin Pastor, ich möchte werben für den christlichen Glauben. Und Jesus als König scheint aber nicht so besonders überzeugend zu sein, auch in der Situation. Ich muss auch sagen, so als Demokrat finde ich es eh befremdlich, jemanden König zu nennen und dann auch noch einer, der kein Gold hat und keine Diamanten und wo kein ganzes Land ihn feiert, sondern der irgendwie schwach wirkt in der Situation. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Es ist das älteste Bild, was wir kennen, was Jesus am Kreuz darstellt. Das hier. Es ist so ein bisschen nachgemalt. Das ist eigentlich so eine Ritzung in der Wand. Es ist das sogenannte Alexamenos Graffito. So wird es genannt. Das ist quasi wie so Graffiti. Das hat jemand so an die Wand geritzt. Und da steht drauf, kurz gesagt, auf Deutsch, Alex betet seinen Gott an. Und das ist diese Darstellung. Und vielleicht denkst du dir so, naja, da ist in der Mitte ist ja da dieses, das ist ja jemand scheinbar vielleicht am Kreuz, das ist so der Jesus, aber der hat irgendwie einen komischen Kopf. Und das liegt daran, diese Ritzung hat kein Christ gemacht oder keine Christin, sondern es war jemand, der den Alex kannte und der mitbekommen hat, dass er jemanden anbetet, der am Kreuz hingerichtet wurde und der sich denkt, was für ein Esel. Und auf die Idee kommt, quasi diesen Jesus mit einem Eselkopf in die Wand zu ritzen. Und ich weiß nicht, ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht. Das hat Jojo ganz am Anfang der Predigtreihe auch gezeigt gehabt, mit all den mächtigen oder mit ganz vielen mächtigen Menschen aus unserer Welt, die wir kennen, die Einfluss haben. Und ich finde, da sollte man sich schon die Frage stellen, wie soll man jemanden ernst nehmen als König, der sich als König ausruft, der da am Kreuz stirbt, im Vergleich zu all den anderen? Die haben ja offensichtlich, so scheint es, mehr Einfluss. Und noch eine krassere Frage ist, wieso sollte man diesen Mann am Kreuz anbeten? Das macht noch weniger Sinn. Und trotzdem reden wir irgendwie, wir singen, wir haben heute schon Jesus als König besungen. Wir machen das trotzdem, wir sprechen vom Kingdom of God, vom Reich Gottes. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist eigentlich mit der Qualität der Herrschaft von Jesus? Welche Qualität hat diese Königsherrschaft von Jesus? Wie herrscht Jesus? Und ich würde gerne noch mal genauer hinschauen in den Text. Ich glaube, da ist noch was zu holen, da ist noch eine Erkenntnis darüber, wie Jesus' Königsherrschaft aussieht. Auch wenn sie vielleicht schwach aussieht im Vergleich zu anderen. Also Jesus wird verschleppt von den Mächtigen in seiner Stadt. Die beiden Gruppen, die ihn nicht mögen, die finden keine Schuld an ihm, sie verurteilen ihn trotzdem, sie tun ihm Gewalt an. Und da muss man auch sagen, naja, so funktioniert auch Herrschaft oft in unserer Welt. So die Institutionen, die Imperien, die es so gibt, die sichern ihre Macht durch Rechtsprechung und durch Gewalt. Und die Jüdinnen und Juden zur Zeit Jesus, die wussten das, die haben das sehr gut durchgespielt, die haben es auch ja immer wieder erlebt. Ja, ein Imperium nach dem anderen kommt und jedes bringt neue Regeln mit sich, jedes neue Formen von Gewalt. Und eines ist klüger und langlebiger und mächtiger als das andere. Und diese Hoffnung auf einen Messias, auf so einen Befreierkönig, ist eigentlich die Hoffnung auszubrechen aus diesem Hamsterrad. Aus so, ja, Xerxes und dann kommt Alexander der Große und dann Augustus und irgendwann kommt Putin. Und jedes Mal musst du das erleiden und durchgehen, aber da ist diese Hoffnung da, endlich mal so einen eigenen Führer zu haben, der selber ein Imperium aufbaut, das eben andere zurückschlägt. So eine Sehnsucht danach, und das ist auch oft genug meine, dass ich mir denke, jetzt einfach mal einer, der mal richtig auf den Tisch haut. Immer wenn ich sehe, dass andere ungerecht behandelt werden und vor allem, wenn ich ungerecht behandelt werde, ja, wenn mich jemand an der Kasse schubst, wenn mich mein Chef missachtet, wenn ich, wie Jojo sagt, ich schaue in die Nachrichten und ich sehe, was alles für grausame Dinge passieren, dann wünsche ich mir, dass mal einer kommt und ordentlich zurückschlägt und mal ordentlich Stopp macht. Irgendein starker Mann, der halt aufräumt so. Das ist das manchmal, was ich mir wünsche, der Ruhe reinbringt. Und dann ist er da und er weist sich aus und sagt, ah, ich bin Jesus, ich bin Christus, ich bin quasi dieser Befreierkönig. Aber er hat weder eine Streitmacht und er hat kein Schwert mit sich, sondern er ist derjenige, der das alles erleidet, der die Gewalt erleidet und der das Urteil erträgt. Was für eine komische Situation. Es ist völlig umgekehrt. Diese Szene vom Hohen Rat ist komplett auf den Kopf gestellt. Aber nachdem Jesus gefangen genommen wird, gibt es so ein paar Leute, die wittern so ein bisschen sowas. Ah, jetzt könnte es losgehen. Jetzt könnte die Revolution starten, wo wir endlich selber auf den Putz hauen. Und Petrus, ich habe es schon gesagt, ist einer der Nachfolger von Jesus, der sein Schwert zieht. Und der sagt, jetzt geht's los. Und ich lese euch mal vor, was Jesus macht, nachdem Petrus sein Schwert zieht. Das ist im Matthäus Evangelium Kapitel 26. Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert an seinen Ort. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen? Jesus könnte sein Königreich auf Gewalt aufbauen. Und er wäre der größte und der schrecklichste Herrscher aller Zeiten. Und alle müssten sich beugen vor ihm, weil er kann sie zwingen, denn er hat 12 Legionen Engel hinter sich. Stattdessen sagt Jesus zu Petrus, ich brauche dein Schwert nicht. Und da drin steckt auch ein, ich will dein Schwert gar nicht. Denn er ruft ja die Engellegion nicht. Die Herrscher dieser Welt, so wie auch Die Leute, die damals das kannten, aber vielleicht auch wir heute. Die Herrscher dieser Welt sind Meister des Schwerts. Die Gierigen, die Besessenen, die Autokraten, die Faschisten, die sind sehr gut da drin. Aber der Gott, den Jesus hier bezeugt, von dem Jesus hier spricht, der ist kein Gott, der vergleichbar ist mit irgendeinem dieser Imperien, dieser Reiche, dieser Welt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Qualität der Herrschaft Jesu ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen. Sie ist umgekehrt. Jesus wird nicht König, indem er seine komplette Macht ausspielt, sondern Jesus wird König in dem Moment, wo er diese Macht erleidet und damit auch zeigt, ich bin keiner von denen. Jesus entscheidet sich ganz bewusst, ja an dieser Stelle dieses Geheimnis zu brechen und es zu offenbaren. Übrigens, ich bin dieser lang ersehnte Befreier König. Ich leite Leute ein neues Königreich ein. Aber es ist kein Königreich, das kommt mit Gewalt, sondern mit Frieden. Es ist kein Königreich, das kommt mit Unterdrückung, sondern das steht für echte Befreiung. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auf die Spur so. Und das ist ein wichtiger Fundament, zu verstehen, wie ist Jesus eigentlich König? Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch was, was mich total tief berührt an Ostern, was mich wirklich bewegt. Ich würde es zusammenfassen, in mein König trägt keine Krone aus Gold, sondern mein König trägt eine Krone aus Dornen. Und nicht trotzdem folge ich ihm nach, sondern gerade deswegen folge ich ihm nach. Und das ist mein Zeugnis heute Morgen. Wir hören gleich auch noch mehr Zeugnisse. Aber das ist auch das, was mich an Ostern so bewegt. Mein Jesus hat das Gold abgelehnt und hat die Dornen auf sich genommen. Und deswegen will ich ihm nachfolgen. Deswegen kann ich mich ihm auch unterstellen. Und ich glaube, das macht wenig Sinn. Das macht wenig Sinn für den, der der Graffiti-Künstler aus der Antike da, der dieses Bild reingeritzt hat. Es macht auch wenig Sinn, glaube ich, oft in der Welt, in der wir leben, diesem Jesus nachzufolgen. Aber ich sage, dieser Jesus ist der Einzige, dem ich nachfolgen kann. Denn es gibt keine Autorität auf dieser Welt, der ich trauen kann. Es gibt vielleicht starke Männer, wo ich sagen kann, ich kann mich mal hinter denen in den Windschatten legen. Aber wer sagt nicht, dass ich morgen das Ziel bin? Es gibt keine Autorität auf dieser Welt, der ich vertrauen kann. Ich kann auch nicht mal mir selber vertrauen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich selber mit mir gut meine. Aber ein Gott, der sagt, ich lehne diese Art der Herrschaft ab. Ich lehne die Gewalt ab. Ich lehne diese Unterdrückung ab. Sondern ich erleide sie sogar. Das ist ein Gott, dem ich deine Liebe abkaufen kann. Das ist eine Autorität, der ich sagen kann, ja, der unterstelle ich mich. Das ist die einzige Autorität, der ich vertrauen kann. Weil ich weiß, wenn ich mich diesem König unterstelle, dann werde ich nicht unterdrückt. Weil das ist gar nicht sein Ziel. Diesem König zu unterstellen, heißt für mich persönlich, heil zu werden, frei zu sein. Und da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich liebe das. In dieser Ostergeschichte ist es umgekehrt. Es ist umgekehrt wie vieles, was wir erleben in dieser Welt. Gott ist nicht vergleichbar. Und Gott ist kein Herrscher, vor dem wir Angst haben brauchen, sondern er ist ein Herrscher, der unser Bestes will. Der nicht seine eigene Macht irgendwie zusammenraffen will, sondern jemand, der heilen will, der Gutes tun will. Und das lässt mich aufatmen. Und das einzige Leben, was diese Krone gekostet hat, die Jesus trägt, ist sein eigenes. So, alle, die mächtig sein wollen, die brauchen manchmal, dass jemand sein Leben dafür gibt, dass jemand sich opfert, um Herrschaft zu erhalten. Aber Jesus will dein Leben nicht, denn er hat sein eigenes gegeben, und zwar nicht für seine eigene Herrschaft, sondern für dich und mich. Und ein Gott, bei dem das umgekehrt ist, der hat für immer mein Herz gewonnen. Ich war die Tage mit auch mit ein paar Leuten zum ersten Mal in Straßburg in meinem Leben und wir waren da im Dom. Und ich finde es immer faszinierend, gerade auch in katholischen Kirchen, die ganzen Bilder und die Darstellungen auch von Jesus. Und man findet immer den Jesus, der die teuren Gewänder anhat und der aussieht wie ein König und der so einen halben Meter über dem Boden schwebt. Aber man findet auch immer den Jesus am Kreuz. Und ich habe mal so beides mitgebracht. Und es ist so wichtig, dass eben beides nebeneinander steht. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Denn Jesus ist nicht einfach der Esel am Kreuz, der irgendwie vor 2000 Jahren halt ermordet wurde. Und Jesus ist aber auch nicht der strahlende König, der kommt und der uns alle beherrscht, sondern die Wahrheit liegt in beidem gleichzeitig. Jesus' Königsherrschaft ist irgendwie umgekehrt. Und diese königliche Macht, die er hat, die zeigt sich auch in diesem Happy End. Gott erweckt Jesus zum Leben. Und all das Schlechte, was wir erleben, all der Wut, all der Hass, all die Ungerechtigkeit und die Trauer, die auch Jesus erlebt hat, die auch wir erleben in unserem Leben, die wird überschattet von dieser Auferweckung hin zu einem neuen Leben. Und es gibt eine Realität, und diese Realität, die gibt es in Jesus Christus. Es gibt eine Realität, die über die Herrschaftssysteme dieser Welt hinausgehen, die aber auch über die Dunkelheiten in unserem Leben hinausgeht. Und das ist eine Realität, in der wir Heilung erleben können. Und das ist die Botschaft von Ostern. Als Jesus aber frühmorgens am ersten Tag der Woche auferstanden war. Nicht aufgestanden, sondern auferstanden war. Da erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren und jetzt nur noch weinten und klagten. Und als sie hörten, dass er lebte und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach aber zeigte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen, die unterwegs waren, aufs Feld hinaus. Und die gingen und berichteten es den übrigen und auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt zeigte er sich den 11, als sie bei Tisch saßen. Und er tadelte ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit, weil sie denen, die ihn als Auferweckten gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und Jesus sagte zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft aller Kreatur. An Ostern feiern wir, dass Jesus gesiegt hat. Jesus hat gewonnen. Jesus hat gewonnen, ohne zu töten. Ohne andere niederzumachen. Ein König, der kein Leben nimmt, sondern der ein Leben gibt und der ein neues Leben schafft, das über den Tod hinausgeht. Und das ist auch ein neues Leben, zu dem er uns einlädt. Wir als Kreatur am Ende der Welt, die diese Geschichte hören. Ein Leben bei Jesus, in der so die Last der Schuld, die wir vielleicht mit uns herumtragen, die Last der Ungerechtigkeit, die wir erleben und die Zwänge dieser Welt, einen frischen Neustart erleben. Bei einem König, der eben nicht seine Macht anhäufen will, sondern der heil machen will, der befreien will, der versöhnen will, miteinander und mit Gott. Und ich stelle mir das so vor, während andere Könige vielleicht, also so das ist so, Sachen, die ich so aus Hollywood-Filmen habe, aber wenn so Könige so ihre Triumphzüge machen und so durch die Stadt mit der polierten Rüstung laufen und so Leute werfen so Blumen auf die. Und was Jesus macht, ist, er geht denen nach, die trauern und die traurig sind und die weinen und er tröstet sie und er begegnet ihnen und er spricht ihnen Mut zu. Auch da ist Jesus irgendwie umgekehrt. Und dieser Jesus, der auferweckt wird, er fährt in den Himmel. Und an der Stelle möchte ich die Predigt beenden mit einem Zitat eines meiner Lieblingstheologen und auch die Predigtreihe beenden mit diesem Zitat, nämlich mit Karl Barth. Und der Mann ist in den 60er Jahren gestorben und trotzdem ist dieses Zitat so aktuell. Und ich möchte es euch vorlesen. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber ganz von oben, vom Himmel her. Amen.